Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen, da bin ich wieder mit der Folge 571 des Audiocasts zum CC2TV. Ja, eine Woche war ich unterwegs. Es war eine sehr, sehr hektische Woche. Aber zuerst mal möchte ich alle begrüßen, die zuhören, mich bei allen bedanken, die in der letzten Woche etwas gespendet haben und mich auch bedanken bei den Bedankern, soll heißen. Ich habe 28 Pakete rausgeschickt, naja, nicht ich allein oder ich vielleicht auch gar nicht, sondern meine Frau, bei der muss ich mich bedanken, die hat die ganze Arbeit übernommen und sage und schreibe 3 Danke-E-Mails bekommen. Dafür wollte ich mich auch bedanken. Ja, was haben wir denn sonst noch im Moment Neues? Ja, vielleicht soll ich mal ganz kurz darauf eingehen, diese Sache mit dem alleinigen YouTube-Wiedergabekanal. Ich habe gut hingehört und ich habe auch gelesen, aber im Forum sind es sehr wenige, die das wirklich betrifft oder stört. Es gibt leider einen, wo es mir besonders leid tut, aber möglicherweise in Zusammenarbeit mit den anderen Forenmitgliedern findet er ja auch einen Weg, weiterhin die Sendungen zu laden und es sieht ja so aus. Alle anderen, naja, wie soll ich's denn sagen? Ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich legitim ist, wenn man Hinweise dazu gibt, dass man auch bei YouTube etwas herunterladen kann. Weiß ich nicht, müsste ich nachlesen. Aber warum soll ich das machen? Wenn ich sage, macht es nicht, macht ihr es doch. Warum sollte ich dann überhaupt dazu auffordern, etwas zu tun, was möglicherweise nicht so ganz in Ordnung wäre? Also macht, was ihr wollt, aber macht was. Und wenn man das bei YouTube abonniert, bekommt man natürlich auch die Möglichkeit geboten, eine Information zu erhalten, sobald diese neuen Sachen da sind. Ja, es gibt auch Leute, die haben sich ein eigenes Konstrukt gebastelt, eigene Skripte, mit denen sie das laden und dann über Kodi und Raspberry und so weiter wiedergeben. Tut mir leid, aber es ist nun mal so. Jede Änderung muss man natürlich darauf eingehen, anpassen. Und es sind noch ein paar andere, denen das nicht gefällt. Also nachdem ich es angekündigt habe, dass es jetzt so bleibt, da kamen dann doch ein paar mehr als 10, aber deutlich weniger als 20, die durch die Blume gesagt haben, es ist nicht so ganz so sehr so schön. Dann hatte ich noch was gesagt. Ja, und zwar die Sache mit der Umweltverträglichkeit der Fertigung von Autobatterien. Hier an dem Beispiel Tesla, aber da bin ich vollkommen unschuldig daran, dass es nun gerade Tesla ist. Da müsst ihr bitteschön die Schweden, die das gemacht haben, verhauen und nicht versuchen, mir was ans Bein zu binden. Ich habe oft genug gesagt, dass ich Tesla für ein sehr gutes Auto, für ein innovatives Unternehmen halte. Und dass es ja einfach nur gut und in Ordnung ist. Wenn sich jemand jetzt angepinkelt fühlt, weil ich das Beispiel der Untersuchung von Schweden jetzt hier im Audiocast gebracht habe, tut mir leid. Also so mimosenhaft sollte man nicht sein. Und man sollte auch vor dem eigenen schönen Auto, was Spaß macht und was ich jedem gönne, der sich leisten kann, sollte man nicht die Augen verschließen, dass hier auch nicht alles so grün ist, wie es im ersten Augenblick aussieht. Auch dem Herrn Geschäftsführer einer Firma, ja, ich war mir schon klar, als ich den Namen gelesen habe, wer dahinter steckt, muss ich das sagen. Also natürlich, man kann sehr tief da hineinsteigen und alles Mögliche sagen und auch ganz vollständig und die Welt erklären, war nicht mein Ziel. Ich wollte nur sagen, Schweden, Untersuchung, Autoakku, in dem Fall Tesla, auch nicht so sauber, wie man sich das wünschen würde. Also, ich wollte niemanden auf die Füße treten. Hab weiter Spaß an eurem schönen Auto. So, und dann, ja, vielleicht mal so ein bisschen allgemein. Das, was ich eigentlich immer wieder sage, so alle paar Monate, geht's denn eigentlich nicht, dass man die kleinsten Regeln beachtet? in das Gästebuch werden Sachen reingeschrieben, die mit dem Gästebuch und dem, was davor steht, was da hineingehört, überhaupt nichts zu tun haben. Aber offensichtlich interessiert es ja sowieso keinen, wenn man irgendwo etwas hinschreibt, bitte hier nur das und bitte hier nur das, interessiert überhaupt nicht. Nachrichten an mich kommen zum Teil ja über den Link zum Datenschutz, der dafür da ist, wenn sich jemand beschwert fühlt aus irgendwelchen Gründen, dass man da was hineinschreibt. Der geht zwar direkt zu unseren Anwälten, damit sie sich das angucken, ob man auf irgendwas reagieren muss oder nicht, oder zu einem, sagen wir mal, befreundeten Anwalt, und der sagt dann immer, du, da hat schon wieder irgendeiner was geschrieben, dem gefällt nicht, was du über Tesla gesagt hast, oder dem gefällt nicht, dass jetzt nur noch über YouTube der Audiocast kommt. Das könnt ihr das nicht ein bisschen ordentlich machen? Aber wem sage ich das? Ich glaube, die Zuhörer wissen es, und die irgendwas wollen, die hauen es eben einfach in die Gegend, so nach der Mutter, such es dir doch selbst zusammen. So ist wahrscheinlich die Welt, ja. Merkwürdig, gleichgültig. Irgendwas einfach raushauen, genauso wie, könnt ihr nicht irgendwann mal was über das und das Thema machen? Ja, das hatten wir vor 2 Wochen, das hatten wir vor 3 Monaten, das hatten wir vergangenes Jahr. Immer wieder kommen diese Aufforderungen, irgendjemand hört etwas und dann muss er irgendwas dazu sagen, irgendwas raushauen. Genauso wie Leute, die sich im Forum anmelden, das kann ich seit Jahren immer wieder beobachten, die dann allen beibringen wollen, wie die Welt sich dreht, dass das Forum eingespielt ist, dass die Leute sich untereinander in etwa kennen, wer wann wie reagiert und so. Das spielt gar keine Rolle. Es kommt einer, will etwas loswerden, will unbedingt und sofort ins Forum. Da hängen auch noch ein paar, die ich noch nicht bearbeitet habe. Das kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen dran. Und dann muss er allen erklären, wie die Sache geht. Ja, und dann die Leute, die, da habe ich mir viel Mühe gemacht und habe nachgesehen, noch nie etwas gespendet haben, aber mir dann meinen vorwerfen zu müssen, warum ich das eigentlich jetzt bei Google mache. YouTube ist ja Google, wäre ich ja nicht drauf gekommen, natürlich nicht. Und dass eben das nun der Böse ist, und das hätte ich ja auch immer wieder gesagt. Und wieso denn jetzt dies, und ob ich das denn wirklich nötig hätte, und wegen Werbeeinnahmen und naja. Ja, vielen Dank für die Belehrung, ich habe mir alles zu Herzen genommen und habe keine Herzschmerzen bekommen. Jo, und jetzt weiß ich es eben. Werbeeinnahmen nur für die, die es interessiert. Ich habe also, das habe ich in der Fernsehsendung gezeigt, nahezu 200.000 Abrufe pro Monat. Von diesen 200.000 Abrufen pro Monat, da gibt es für die Werbungen, die durchgängig angesehen werden, also nicht die übersprungen werden. Die Möglichkeit ist ja gegeben, nach, ich glaube, 10 Sekunden oder sowas wird das eingeblendet. Und wenn man das aber einfach weiterlaufen lässt, die Werbung, und sich dann berieseln lässt, so wie im Fernsehgerät, da kann ich sie auch nicht überspringen, dann gibt das für den CC2 irgendwo in der Größenordnung von 0,1 irgendwas Cent. 0,1 Cent. Nicht 1 Euro, sondern 0,1. Das ist unterschiedlich, was die Werbetreibenden dafür bezahlen, was Google dafür haben will und so weiter. Kann man nicht so genau sagen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, bei 180.000 in 4 Wochen oder knapp 200.000 Aufrufen mal 0,1 Cent, kann sich jeder selbst jetzt ausrechnen, müsste doch genug reinkommen, ja. Das heißt, 90% oder 95% aller, die sich das ansehen, überspringen diese Werbung. Deswegen ist eben nicht genug da. Deswegen bitte ich eben immer um Spenden. Und den Spendern, es gibt Spender, die, habe ich den Eindruck, die schämen sich, dass sie nicht so viel spenden können. Kennen das? Die kleinste Spende macht mir eine große Freude und hilft weiter. Stellt euch nur mal vor, die Leute, die allein bei YouTube gucken, die 200.000 pro Monat, die würden für jede Sendung oder von mir aus nur einmal im Monat 1 Cent spenden. dann hätte ich so viel, dann könnte ich nicht mehr vor Lachen. Dann könnte ich wirklich alles machen, was ich mir vorstelle, ein Team zusammenstellen, rausfahren, Außenreportagen und mit Übernachtung und so weiter. Und wenn ihr euch schämt, weil ihr etwas spendet im einstelligen Bereich, nein, ich finde das großartig. Ich finde es wirklich super und großartig. Natürlich freue ich mich auch über höhere Spenden und es gibt auch Leute, die mehr oder auch weniger regelmäßig im zwei- oder auch im dreistelligen Bereich etwas spenden. Das ist riesig und großartig, aber es ist eben die Ausnahme. Und nicht jeder kann sich so etwas leisten. Nur eins, jede Spende zählt. Und da muss man überhaupt nicht irgendwie sich wegducken und sagen, ich habe zu wenig gespendet. Nein, habt ihr nicht. Jeder, der gespendet hat, ist ein Spender und diesen behandle ich gleich. Das war's eigentlich. So, zur vergangenen Woche. Ich musste, wie sage ich es, ohne ins Gefängnis zu kommen, sagen wir mal vorsichtig, wegen einer Lieferung, die ich für CT2 vergangenes Jahr bestellt habe und nicht erhalten habe und daraufhin den Lieferanten verklagt habe. Es geht hier immerhin um einen Betrag von 1100 Euro herum und das kann man hier einfach so draußen lassen. Musste ich zum Amtsgericht nach Deggendorf, da war Termin, war ich am Montag da. Alles merkwürdig, was da vor Gericht passiert, jetzt muss ich mal abwarten. Am 9. Oktober soll das Urteil verkündet werden. Von da aus nach Berlin und ja, das war natürlich der Grund, die internationale Funkausstellung 2017. Und das war ein ganz schöner Ritt. Berlin, das waren dann nur 2 Tage, hat auch gereicht. Ich habe natürlich nur einen Bruchteil dessen sehen können, was da wirklich passiert ist. Ja, und von da aus hatte ich dann erstmal platte Füße und die Futterluke voll. Ich bin heute anständig, was? Ja. Bin dann zurückgefahren über Leipzig. Hab mir nochmal so ein paar Sachen in Leipzig angesehen und muss sagen, so schön wie die Stadt ist, aber die Verkehrsplaner haben wohl die katastrophalste Arbeit geleistet, die ich bisher in irgendeiner Stadt gesehen habe. Grüne Welle gibt es nicht, gibt rote Welle, also Fortbewegungsart für Kfz würde ich Ampelhüpfen nennen. Und Umleitung und Baustelle und alles derart bescheiden schlecht gemacht, muss ich also mir wirklich nicht antun. Bin von da aus dann weiter nach Jena und habe dort in der Nähe auch noch übernachtet und habe dann auch noch Jena natürlich besucht, auch noch Erfurt besucht, eine traumhafte Innenstadt, also selten so etwas Schönes gesehen wie Erfurt. Ja, und bin dann gestern Abend ziemlich müde und kaputt zurückgekommen. Und heute ist Sonntag. Und warum mache ich das am Sonntag? Weil morgen ein paar Arzttermine anstehen und ich keinen Audiocast machen kann. Also setze ich mich jetzt am Sonntag hier hin und rede mir alles von der Seele. Ist ja irgendwie schon passiert. War doch kurz und schmerzlos, oder? So, damit bin ich also fertig mit der etwas längeren Einleitung, aber den Kummer seid ihr ja von mir gewohnt. Und jetzt geht's auf zur IFA. Die internationale Funkausstellung 2017, ich muss schon sagen, mausert sich immer mehr. Sie fand dieses Jahr vom 1. bis zum 6. September statt und es war wieder ein bundestechnisches Durcheinander, aber im positiven Sinne durcheinander. Die Funkausstellung hat etwa 253.000 Besucher angelockt. Die Hälfte davon etwa war aus dem Ausland angereist. Und es waren 1080 Aussteller laut dem Pressebericht der Messegesellschaft da. Ja, und sie war wie die Presseleitung sagt, ein voller Erfolg, mehr als zufriedenstellend. Und da das eine Messe ist, auf der man auch bestellen kann, Händler natürlich, ist dort Mordsumsatz gemacht worden. Und zwar sind Aufträge geschrieben worden in Höhe von 4,8 Milliarden Euro. Andere Leute sagen 4,7 Milliarden, aber so genau. Das ist doch eine echte Nummer, das ist doch echt ein Antrieb für die Wirtschaft. Ja, es ist doch schon eine Mordsanstrengung und der Verkehr in Berlin, ich habe vorhin gerade über Leipzig geschimpft, die geben sich echt Mühe. Und darum wird also wirklich eine Menge gemacht, eine Menge geboten. Auch in Hannover, muss man auch sagen. Da ist also die Zufahrt zur Messe und die Abfahrt zur Messe und so weiter, ist alles wirklich toll organisiert. Die Highlights. Was waren denn so die Highlights auf der Messe? Was mir so insgesamt aufgefallen ist, was nach vorn gekommen ist, dass die virtuelle Realität, VR, und diese virtuelle Realität erweitert um die AR, diese interpretierte Realität, diese Augmented Reality, also etwas, wo man die Realität nimmt und blendet da etwas künftig ein. Im einfachsten Fall könnte man ja sowas sagen, wenn man im Fernsehen eine Sendung sieht und da wird ein Untertitel eingeblendet, ist das ja schon der allererste primitivste Schritt in die Richtung. Wenn man dann aber noch reale Elemente einblendet oder künstliche reale Elemente, dann ist es das, wo es hingeht. Wird sicherlich mal eine eigene Sendung, eine eigene Fernsehsendung werden, wo wir uns darauf stürzen, weil das ein Zukunftsthema ist, ein sehr großes. Viele Geräte, die vorgestellt worden sind von Herstellern, also was mir aufgefallen ist, das war HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer und so weiter. Die haben solche VR-Programme und Angebote schon auf der Messe gehabt und haben sie vorgestellt. Diese Geräte laufen auf einer Windows 10 Plattform und Windows nennt das dann Windows Mixed Reality. Also im Grunde genommen das Gleiche, nur sie nennen es wieder anders, damit nicht alle Leute wissen, wovon sie sprechen. Und diese Geräte, die auf VR-Basis arbeiten, die sind schon so ab etwa 300 Euro erhältlich und kommen jetzt bereits in den Markt, so dass man sie also kaufen kann. Zum Beispiel auch High-End-Smartphones, die von LG und von Sony werden auch damit ausgestattet sein. Wo wir gerade dabei sind, also natürlich diese Clue Clouds, die sind immer noch im Trend. Auch wenn der Markt so langsam einen Knick bekommt, also noch nicht nach unten, aber die Kurve wird flacher. Es geht mal wieder da, dass man größere Sachen vorstellt. Bei LG habe ich gesehen, die haben da so ein größeres, so ein Fablet, blöder Name, ein 6 Zoll OLED mit einer QHD-Auflösung, also 2880 x 1044 Pixel. Und das wird unterstützt ebenfalls HDR-Formate. Und das sind so Dinge, die jetzt versucht werden, uns aufs Auge zu drücken. Ich bin mir nicht sicher, ob Mann und Frau so etwas wirklich braucht. Natürlich gibt es einige, denen das gefällt, so die Creme de la Creme, die alles haben muss und auch soll, das ist nie negativ gemeint, und alles, was neu ist, auch haben will, die wird sich natürlich darauf stürzen, aber ob so etwas in die breite Masse kommt oder ob irgendwann das, diese VR mit diesen irren Auflösungen und dieses HDR10-Format, ob das dann einfach auf allen Geräten drauf ist, das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Sony hat auch sowas gezeigt. Die haben ja die Xperia XZ1 und XZ1 Compact. Das sind, muss man sagen, Oberklasse-Telefone vorgestellt und sind die neuesten Geräte. Und das XZ1 hat ein Full-HD-Display, 5,2 Zoll groß. Und das Compact ist im Prinzip das gleiche, aber mit 4,6 Zoll Display und HD. Ein Thema, was wir irgendwann auch in Kürze behandeln müssen, das ist die Mesh-Netzwerktechnologie. Was soll ich sagen? Da im Haus verteilte WLAN-Punkte, die miteinander kommunizieren, so dass man also auch in den Ecken, wo es bisher kein WLAN, eigenes WLAN oder schlecht Empfangsbedingungen gab, dort eine gute Netzabdeckung hat. Es ist also in der Hauptsache auf das heimische WLAN zugeschnitten. Ich meine, Google hat ja schon solche Sachen auf den Markt gebracht, hardwaremäßig. Jetzt hat hier AVM nachgelegt und hat eine Softwarelösung für die Fritzboxen gebracht. Im Moment nur für die beiden großen, für die beiden neuesten Geräte. Wer eine Fritzbox hat, sollte mal gucken. Da gibt es das neue Fritz OS in der Version 6.9, was diese Mesh-Funktionalität hat. Wobei ich mit einigen Leuten gesprochen habe, abends bei Bier. Die sagen, sie hätten also schon Tests gemacht und das von AVM würde sogar besser funktionieren als die Google-Lösung, die ja Geld kostet. Das neue Betriebssystem von AVM kostet wie üblich kein Geld. Und das muss man ausprobieren. AVM hat angekündigt, auch für die älteren Geräte eine solche Mesh-Lösung zu bringen. Ja, das war so der Überblick, was für mich wichtig war. Ich will noch einige Sachen, die mir besonders aufgefallen sind, ansprechen. Besonders aufgefallen heißt nicht besonders positiv und auch nicht besonders negativ, sondern nur aufgefallen. Mehr oder weniger zufällig, weil beim durch die Halle latschen man ja so ein bisschen auf den Zufall angewiesen ist. So, Küchen sollen künftig, so wie ich das bei verschiedenen Herstellern gesehen habe, einfach nur mit einer Applikation bedient werden. Und zwar nennt sich das dann Smart Kitchen von Sharp zum Beispiel. So, und das hört sich alles sehr, sehr gut an, aber genauso einfach, wie es gut ist, ist es natürlich auch nicht. Denn eine Küche von morgen, die wird auch nicht selbstständig Essen kochen können und servieren können, sondern hier können also nur Hilfen sein, zum Beispiel beim Backofen oder beim Geschirrspüler oder beim Kühlschrank oder beim Gefrierschrank oder bei der Waschmaschine. Die sind mittlerweile alle vollständig per App steuerbar. Bin ich auch so ein bisschen im Zweifel, dass ich vielleicht von unterwegs gucken kann, wie weit die Waschmaschine ist, weil sie im Keller steht, und eine E-Mail bekomme, weil der Kühlschrank irgendwie meckert, weil der Strom ausgefallen ist, halte ich ja alles für gut. Aber wie und warum soll ich einen Backofen, wo ich ja sowieso vor Ort sein muss und muss das Backgut da reinschieben, den per App steuern? Muss man abwarten. Also es wird erstmal alles gemacht und dann sieht die Industrie, ob wir das annehmen oder ob wir das nicht annehmen. Man sagt auf jeden Fall, die Bedienung wird damit kinderleicht. Ja, wenn man die App installiert und wenn man damit zurechtkommt, das schon. Aber die Oma wird es wohl gar nicht mehr machen und viele im mittleren Alter, die gewohnt sind, auf den Knopf zu drücken, Temperatur einzustellen und vielleicht noch einen Timer, frage ich mich, ob die das auch machen wollen. So, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele dieser, man sagt clevere Funktionen, ich sag mal vorsichtig, lustige Funktionen, die dann mit über einen Touch-OLED-Anzeige bedient werden können, also mit schmierigen Fingern vom Teig kneten oder sonst was und so weiter. Also man muss es sich ansehen, man muss abwarten, was passiert. Touch-Display, da gab es doch noch etwas. Ach ja, und zwar gibt es neue Armbanduhren, die kommen so im Design hier so rund wie so eine normale alte Analoguhr, haben natürlich viele verschiedene Displays, die sie einblenden können. Dann werden da die ganzen Fitness-Tracker sind installiert. Dann wird eine Stress-Level-Vermessung gemacht. wollte ich mir nicht antun. Aber man kann natürlich auch Herzfrequenz und Ähnliches darüber machen. Timer stellen, Musikgeräte steuern, die vernetzbar sind, eine Schlafanalyse durchführen und so weiter und so weiter. Von Garmin ist dieses lustige Teil und soll je nach Art und Ausstattung und ob Lederarmband oder Silikonarmband zwischen 200 und 300 Euro kosten. Es sieht schön aus, es ist modern, es sieht zum Teil aus kaum zu unterscheiden von einer Analoguhr, aber es ist eben ein komplettes Display. Ja, dann gibt es weiter GPS, Multiport Smartwatches, die auch wieder irgendetwas irgendwie besser machen oder die ganzen Fitnessarmbänder, die es da gibt, genau das Gleiche. Bosch steigt auch nochmal eine Stufe höher im Bereich Smart Home. Die waren ja schon länger dabei und haben da mitgemacht. Sie haben eine Universalschaltuhr, die sie da ziemlich herausgestellt haben, mit einer alternativen Bedienungsmöglichkeit über das Smartphone vorgestellt. Man kann damit also als normale Schaltuhr arbeiten, drahtlos, die kann also irgendwo an die Ecke geklebt werden oder sowas und ist dann vollkommen frei, oder man steckt sie in die Hosentasche und läuft damit durch die Gegend. Gut, also nichts wirklich großartig Neues, es sind alles nur kleine Schritte. Genauso gibt es von Bosch auch die herkömmlichen Lichtschalter, wie wir sie kennen, in einer flachen Version, die man irgendwo hinhängen kann, die natürlich in das Smart Home integriert werden können. Und da kann man dann auch über entsprechende Applikationen die Funktionen festlegen, was dieses Teil machen soll. Ich kann damit sowohl Rollladen steuern, wie auch meine Heizung und alles Mögliche, was eben dabei denkbar ist. Die Neuerungen, ja, bei Bosch waren wir da. Ach so, die haben ja diese in der Weißware-Abteilung 360-Grad-Innenkameras, die sich dann auch über die Alexa-Applikation, Dot, Echo und das große Teil steuern lassen können. Die Geräte, die sich mit Amazon Echo steuern lassen, nicht nur mit dem, zum Teil auch mit Google, obwohl ich sagen muss, da sind mir eigentlich weniger aufgefallen als für Amazon. Die haben da wohl subjektiv gesehen die Nase vorn. Da gibt es jetzt auch einige sogenannte Saug- und Wischroboter, wo man quasi über die Sprachsteuerung von Alexa in Betrieb setzen kann oder ihm sagen kann, wann sie wo saugen oder putzen oder sonst etwas sollen. Dann kann man natürlich auch abfragen, wie weit sie denn sind, und dann sagen sie, ich bin im Moment gerade an der Ladestation. Also all diese Dinge sind ja nur weiterentwickelt worden und kommunikativer geworden, besser einbindbar in eine Heimautomation, die aber so, ich möchte was sagen, zerfasert ist, aber auch das wieder im positiven Sinn, dass wir Übergänge von sehr vielen verschiedenen Systemen untereinander haben. AEG, naja, AEG, die ganzen Firmen AEG, Grundig, Dual, Saba und so weiter, müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Die gibt's ja alle nicht mehr, das sind ja nur noch Namen, die aufgekauft worden sind. Und man versucht also da irgendwo auf dem alten, guten Namen herumzureiten. Was ich aber sagen wollte, der RX9, das ist ein kleiner Saugroboter, der aber nicht so wie die normalen aussieht, sondern der hat ja so eine dreieckige Form und soll damit sehr gut in die Ecke kommen. Ich habe es auch gesehen, ist ja auch klar, wie soll ein runder Staubsauger in der Ecke kommen? Kann er nicht. Und deswegen haben die jetzt die Idee gehabt, machen wir mal so ein Ding dreieckig, und damit scheint es wohl besser zu gehen. Und er soll also damit wesentlich gründlicher arbeiten, flexibler sein, und auch damit kann man über eine Smartphone-App natürlich festlegen, wann soll er wie lange, wo reinigen und so weiter. der kann sogar Hürden bis zu 2,2 Zentimeter überwinden, was so Teppichränder oder sowas, die waren teilweise ja ein bisschen problematisch, oder auch Kabel, wenn sie zumindest straff liegen, damit er sie nicht auffrisst. Also eine schöne Sache, sieht ein bisschen lustig aus, aber okay. Polaroid gibt nicht auf, sofort Bilddrucker werden wieder angeboten. Das ist ja sowieso etwas, diese Fotobranche kämpft ja um das Überleben wie kaum eine andere. Wir hören ja immer Radio, Fernsehen, Werbung für irgendwelche Bilderdienste und sonst was. Es geht eben so, dass viele Leute nur noch mit ihrem Mobiltelefon Fotos machen, keinen Fotoapparat kaufen, Filme sind ja eh vorbei. Und das in der Regel auch nicht ausdrucken. Denn warum soll ich was ausdrucken, um es dann irgendjemandem zu schicken? Dann schicke ich es eben per Mail oder über irgendein soziales Netzwerk in die Runde, wo ich es hinhaben will. Aber die geben nicht auf, die machen immer weiter. Der Drucker sieht auch schön aus, macht auch schöne Bilder, aber für mich wäre es nichts. Etwas ganz Irres habe ich gefunden, und zwar eine Unterwasserdrohne. Powerray nennt sich das Teil. Und ja, das war also schon sehenswert. Genau wie die Meerjungfrauen, die dieses Teil vorgestellt hat. Das ist eine Drohne, die aber bis zu 30 Meter tief tauchen kann. Die macht Filmaufnahmen in 4K-Qualität. Inklusiv auch Tonaufnahmen, obwohl Fische wahrscheinlich nicht viel erzählen werden. Und es werden da Sachen angeboten, das finde ich also ziemlich merkwürdig. Man kann sie mit einem Echolot-Modul ausrüsten für Angler, die können dann unter Wasser per Echolot Fische orten und dann können die ihre Angel wohl dahin werfen. Ja, vielleicht kommt nächstes Jahr eine, die Fische dann selbst fängt, da brauchen sie Leute nicht mehr selbst zu angeln. Diese Angelschnur von den Angeln kann von dieser Unterwasserdrohne auch noch an die entsprechende Stelle transportiert werden und dort ausgeklinkt werden. Das heißt, die Angler können dann sogar zusehen von außen, was da unten passiert. Ich weiß zwar nicht, bis zu welcher Tiefe das geht, aber die hatten da etwas vorgestellt, dass man also quasi Live-Bilder von unter Wasser sehen kann, über eine VR-Brille. Ja, also eine Unterwasserdrohne. Das war neu, ja. Es gibt ja jede Menge andere Sachen. Es gibt Uhren in unendlich große Menge mit allen möglichen Funktionen, mit Tracking-Funktionen, mit GPS, mit Gesundheitsversionen, mit Anbindung an andere Sache, mit Tracking-Funktionen für Haustiere, die man hat und dann auf der Uhr signalisiert bekommt. Kameras, jede Menge neue WLAN-Videokameras. Türsprechanlagen, Videotürsprechanlagen. Das, was ich bisher in den Fingern hatte, das war alles nur Mist. Jetzt scheint sich da wirklich etwas zu tun, dass man so eine Gegensprechanlage hat und gleichzeitig aber das Bild der Türkamera sehen kann. Das läuft wohl mit Android, Windows, Mac und iOS habe ich aber auch gesehen. Dann kann man sich also unterwegs, wenn man irgendwo ist, die Türklingel umleiten. Wenn jemand davor steht, kann man gucken, wer ist es und kann entscheiden, rede ich mit dem oder rede ich mit dem nicht. Ich kann ihm theoretisch sogar die Haustür aufmachen, wenn sie nicht abgeschlossen ist. Dann müsste ich natürlich wieder eine andere Technologie in Kombination haben. Und diese, na, die Dinger, die heißen natürlich dann nicht mehr Türkamera oder Türsprecherlage, sondern man nennt sowas modernerweise Ringvideo-Doorbell. Ja, wenn die Door also gebellt hat, gucke ich nach, wer ist draußen und dann kann ich beruhigt weiter einkaufen oder fahr mal schnell zu Hause, weil die beste Freundin vor der Tür steht. Spiegel, das haben wir ja schon mal, so durchsichtige oder halbdurchsichtige, die man als Spiegel verwenden kann, irgendwo im Bad, aber auch natürlich in jedem anderen Raum aufgehangen werden können, die gleichzeitig Display für einen Windows-Rechner ist. Auch das habe ich gesehen. Das Ding ist dann mit 4 GB RAM ausgestattet, Lautsprecher, und hat natürlich Funktionalitäten wie WLAN, ist ganz selbstverständlich, Bluetooth, glaube ich, war auch dabei. Es ist also ein Full-HD-Display. Und wenn ich mir überlege, dass dann überall so ein Ding hängt, und wenn da vielleicht dann die Alexa-App drauf läuft, dann, tja, sieht schon merkwürdig aus. Es ist aber kein kleiner Spiegel, ja. Ich habe also Spiegel gesehen, die, lass mich mal schätzen, so 50 mal 100 Zentimeter war das bestimmt groß, das Ding. Und darauf sind dann die ganzen Windows-Icons da, und die, da touch mal auf dem Spiegel rum, kann sie natürlich auch verschieben oder sonst was. Ist also dann im Bad morgens beim Rasieren durchaus möglich, dass man da nebenbei noch irgendwelche Sachen macht, E-Mails liest oder sonst was. Ja, zum Rasieren braucht man ja nur eine Hand. Man hat ja dann noch eine. Diese klassischen Spiegel könnten ausgesehen sein. Ich habe nicht mitbekommen, was die Dinger kosten. Man hat mir gesagt, zwischen 150 und 800 Euro. Aber das war nur ein Besucher, der die Informationen von irgendwoher hatte. Ausgezeichnet, also preislich, waren sie nirgends. Dann, was haben wir denn noch gehabt? Alle möglichen Zwischenstecker, die für die neuen Quasselbüchsen, so wie ich den Echo Dot vorgestellt habe, in der letzten Fernsehsendung oder vorletzten, und der letzten habe ich ja ein bisschen über die Datenseite gesprochen, und dann kann man da diese Sachen auch ja bedienen, indem man eben sagt, dass man die angeschlossenen Geräte oder Lampen oder die Heizung oder was auch immer von derzeit bis derzeit so und so viel runtersetzen kann oder eine minimale Nachtbeleuchtung machen kann und so weiter. Also da gibt es so irrsinnig viele neue Sensoren, die wahrscheinlich immer mehr kommen und wahrscheinlich immer günstiger werden. Denn so etwas soll schon für unter 10 Euro auf den Markt kommen. Diese ganzen Fitnessarmbänder, die da wieder kommen, muss ich sagen, die haben unendlich viele Funktionen mittlerweile. Das ist nicht nur Herzschlag und Temperatur und Uhrzeit und GPS-Empfänger und was weiß ich nicht alles. Die haben, sind erweiterbar. Man kann zusätzliche Applikationen da draufladen. Und so ein Teil kann schon mal locker 350 Euro kosten. Wem das wert ist? Okay. Ich hatte vor einigen Monaten mal diese In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, die man im Prinzip gar nicht sieht, die auf Bluetooth-Basis arbeiten, mit dem ich also den eigenen Ton oder Regieton abhören kann, schnurlos, drahtlos. Jetzt gibt es hier so etwas für als Fitness-Kopfhörer. Das heißt, wenn man unterwegs ist, im Waldlauf, Joggen oder was auch immer, oder Radfahren, dann bekommt man da Informationen von dem eigenen Fitnessarmband, wie es einem geht, weil man das ja selbst nicht mehr weiß, wie schnell man unterwegs ist, wie hoch der Puls ist, wie weit man gelaufen oder gefahren ist. Man kann sich Musik einspielen lassen und was weiß ich nicht alles. Also, es wird wieder etwas Neues gemacht, aber Problem ist, 230 Euro wären mir dafür zu teuer. Außerdem laufe ich nicht so oft durch den Wald. Diese Teile können dann zum Teil auch genutzt werden zum Freisprechen und zum Telefonieren. Die Sprachsteuerung, die scheint jetzt wirklich so langsam loszugehen. Technologisch hat man wohl einen großen Schritt gemacht. Ich habe auch einen alten Bekannten wieder getroffen, Technisat aus Dauern in der Eifel. Die sind wieder dabei und die haben jetzt einen Digital Smart Home Receiver vorgestellt mit UHD Plus. Und das ist also ein Receiver, der auch über eine Alexa-Anbindung mit der Sprache gesteuert werden kann und soll. Da muss ich aber nochmal sehen, da sind mir ein paar Sachen nicht so ganz klar gewesen. Allerdings war da ziemlich viel los und ich kam nicht da dran, wo ich eigentlich hin wollte. Aber sah eigentlich ganz gut aus. Außerdem hat man dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Kameras, die es für diese Alexa-Büchsen gibt, per Sprache aufzurufen, zu starten und sogar zu steuern. Ja, leider habe ich es bei AVM nicht geschafft, die entsprechenden Leute zu Gesicht, doch zu Gesicht schon auf die Ferne, zum Gespräch zu kriegen. Ich wollte mal fragen, wann sie denn diese Alexa-Anbindung machen, ob sie die überhaupt machen. Denn die haben ja nun ein eigenes System, Heizungssteuerung, die Steckdosen, die überdeckt gesteuert werden, haben wir auch schon vorgestellt, noch zu Zeiten von NRW-TV. Und das wäre ja interessant, so etwas auch über Alexa zu machen. Es gibt da wohl eine Lösung, die aber nicht von AVM ist und die auch ein bisschen komplizierter ist. Mal sehen, vielleicht stelle ich die auch mal vor. Ich wollte mir die mal näher ansehen. Was gibt's noch? Smartwatches an allen Ecken und Enden. Dann die Haustürkameras übrigens, weil ich ja eben gesagt habe, gibt es, ich habe bestimmt 100 gesehen. Ja, ich lüge jetzt, vielleicht 50. Aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Waschmaschinen gibt es jetzt von Samsung mit Quick Drive. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe mir das nicht näher angetan. Da dreht also die Rückwand der Waschmaschine und die Trommel dreht sich im Gegensinn. Ich habe es so nicht genau verstanden, da wird die Wäsche wohl mehr oder weniger durcheinander gewirbelt und das soll eine Energieersparnis bis 20% bringen und so weiter. Ja, ist ja lustig. Außerdem kann man, während die Maschine läuft, noch eine kleine Klappe aufmachen und kann noch was nachlegen. Also auch da tut sich etwas. Ich habe aber mehr den Eindruck, dass man hier versucht, irgendwie Kunden für etwas zu begeistern, was sie hinterher sowieso nicht brauchen. Es gibt ein neues Mikrowellengerät. Sie sitzen sicherlich, oder? Sonst machen Sie das mal schnell. Das kostet 8.000 Euro. Das ist dann natürlich ein intelligentes Mikrowellengerät. Da wirft man alles rein, was man so braucht. Fleisch und Gemüse und Kartoffeln und was weiß ich nicht alles. Und dieses Mikrowellengerät erkennt diese Speisen und richtet seine Mikrowellenstrahlung auf die unterschiedlichen Speisen aus, so dass alle, obwohl sie unterschiedliche Garzeiten haben, zur gleichen Zeit fertig sind. Ja. Das brauche ich natürlich. Wo bekomme ich 8.000 Euro her? Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn sowas mal in erträgliche Preisbereiche hineingekommen ist, dass man damit was sinnvoll anfangen kann. Aber nun müssen wir erstmal abwarten, ob das auch funktioniert. Denn im Moment bei dem Preis wird es wohl nicht so viele Leute geben, die es einfach mal ausprobieren wollen. Und ja, da müssen wir einfach mal abwarten. Natürlich ist sowas machbar, natürlich ist eine solche Steuerung sehr, sehr aufwendig, wenn das wirklich funktionieren sollte. Aber ich bleibe erstmal bei meinem normalen Mikrowellenherd für meine Pellkartoffel und mache mir dann das Fleisch in der normalen Pfanne. Das ist für mich auch irgendwo geschmackvoller. Denn bräunen können Mikrowellen ja nicht. Da ist noch eine zusätzliche Heizung drin, damit, wenn das Fleisch gar ist, das anschließend auch noch braun gemacht wird. Jo, könnte man auch mit Farbe machen. Entschuldigung. Ja, dann Panasonic stellt einen smarten Lautsprecher mit Google Assistant vor. Dieser Google Assistant ist ja sowas Ähnliches wie Amazon Echo, oder die sagen ja Echo, die sind ja modern, bin ich ja nicht. Und diese Amazon Echo-Teile da, auch die kommen in verschiedene Geräte hinein, zum Beispiel Medion. Ich habe jemanden getroffen und der hat mir gesagt, also es wird in Bälde bei Aldi, das ist ja einer der größten Kunden von Medion, Medion ist ja mittlerweile auch chinesisch, einen Lautsprecher geben, der ähnlich wie die Amazon Echos arbeitet, die gleiche Funktionalität hat, denn das ist ja von Amazon freigegeben, diese Software-Technologie und der ganze Kram. Das haben die ja ganz, ganz schlau gemacht. Die wollen ja damit die Welt erobern. Und Medion hat also so ein Ding gebaut, allerdings mit ein paar Erweiterungen. Zum Beispiel kommt ein Akku rein, man kann das dann also in die Hosentasche stecken, damit man auch abends in der Kneipe seinen Computer mit sich herumträgt und ihn fragen kann. Solange man ein WLAN hat oder einen eigenen Access Point vom Mobiltelefon aktiviert hat. Das habe ich übrigens auch gemacht auf meiner Fahrt vergangene Woche. Das könnte ich ja mal zeigen, wie man es macht. Ist ein klein wenig trickreich, weil entweder habe ich ein WLAN, bin ich mit dem Telefon im WLAN, im gleichen wie so ein Echo-Teil, und dann kann ich es nicht anmelden. Und doch, dann kann ich es anmelden. Oder ich bin im Access Point Modus und dann kann ich den Echo dort nicht anmelden. So, da muss man also in einer bestimmten Reihenfolge erstmal WLAN aufbauen, dann Teil anmelden und dann fertig machen und dann anschließend umschalten und so weiter. Mal sehen, wenn wir Zeit haben, am Mittwoch wird die neue Fernsehsendung produziert, dann zeige ich es mal mit, bringe ich es mal mit rein. Ja, und sowas wird dann auch mit Google kommen. Auch einige andere Hersteller, Z-Way zum Beispiel, Smart Home Anbieter, hat auch die Google Sprachsteuerung drin. LG übrigens baut den Amazon Sprachassistenten in seine Geräte ein. Kühlschrank und Herd, Wäschetrockner und auch eine Waschmaschine. Osram hat Lampen schon länger, die mit der Sprachsteuerung funktionieren. Dann kommt auch Danfoss, kennen viele von ihrer Heizungsanlage zu Hause. Auch die lassen sich dann einbinden mit Z-Wave Thermostat und dann mit Sprachsteuerung. Und was haben wir noch für Teile gehabt? Ich weiß nicht. Also sehr viele Hersteller springen auf die Sprachsteuerung auf und das ist das, was ich in der Fernsehsendung sagte. Es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen. Wir werden künftig solche, egal ob es nun Google oder Amazon oder Siri oder was auch immer ist, Funktionalitäten in sehr, sehr vielen Geräten haben, die wir kaufen. Meist wissen wir es gar nicht und möglicherweise werden die sogar schon installiert sein. Und wenn jemand gesagt bekommt, hier hör mal, das Ding hat Sprachsteuerung und er weiß gar nicht, was dahinter steckt, dann ist es ja schlimm genug. Deswegen muss man darüber sprechen. Man muss wirklich ganz klar sagen, all das kommt, all das wird sein. Das ist eine Zukunftstechnologie, der wir nicht entgehen können. Dann haben wir natürlich vernetzte Rauchmelder, dann haben wir natürlich Alarmanlagen mit Sprachsteuerung, dann haben wir Wasser- oder Gartenbewässerungssysteme, die sich auch mit Alexa steuern lassen können sollen. Türschlösser, die ferngesteuert werden können über eine Applikation, vorgeführt wurde es mit Siri. Da stand also einer da und hat gesagt, hey Siri, ist die Haustür verschlossen? und so weiter. Das ist dann für die Vergesslichen, die auf den halben Weg zum Urlaub schon hinter sich haben. Diese Fließzylinder muss man natürlich dann auch passend dafür haben. Die Technologie inklusive Fließzylinder wird etwa 220 Euro kosten. Da habe ich mal nachgefragt, aber ist natürlich eine Menge. Nur für ein Haustürschloss, damit ich von unterwegs fragen kann, ob das abgeschlossen ist. Ich kann es natürlich auch schließen mit meinem Mobiltelefon und öffnen. Aber lieber wäre mir, ich würde vor der Türe stehen, würde sagen, Computer, hast du mich identifiziert? Nun mach endlich die Tür auf, sonst drehe ich hier einen Strom ab oder irgend sowas. Ja, und die LED-Lampen mit E27 und E14 Sockel, die haben ja mittlerweile alle 16 Millionen Farben, 64.000 Weißtöne, können also Lichtstimmung, ja quasi alles, was wir Menschen uns so vorstellen können, jede Farbe, jede Zwischenfarbe, die werden nur noch in die Fassung gedreht, angemeldet an irgendein intelligentes Haussystem und das war's eigentlich. Die gibt es auch schon, sehr preiswert. Ich habe mal zwei bestellt, allerdings in China, weil in Deutschland waren sie mir noch zu teuer. Sobald die da sind, werde ich sie auch vorstellen, wenn sie funktionieren, aber davon sollte man ja ausgehen. Sicherheitskameras, die uns hinterher telefonieren, die auch schon mit kleiner Solarzelle betrieben, dass wir vollkommen unabhängig arbeiten können. Überwachungskameras, die man auch schwenken und neigen und so weiter kann, auch mit Ton. Dann an allen Ecken und Enden irgendwelche Spielgeräte. Das heißt, diese Balance-Scooter, also diese Querholzbretter, auf die man draufsteigt und die dann mich balancieren. Ich bin nicht da drauf gestiegen. Das habe ich mir nicht angetan. Dabei muss man übrigens, glaube ich, auch aufpassen. Damit darf man auf öffentlichen Straßenwegen nicht fahren, wenn ich das so richtig verstanden habe. Denn das sind ja Motorfahrzeuge und dazu müsste man eine Zulassung haben. Also man darf nur auf Privatgrundstücken oder natürlich in Wohnungen oder Sportsalen sowas fahren. Wer sowas hat, sollte sich darüber informieren, denn wenn er irgendwo auf der Straße auf dem Fußweg wird, könnte es sonst teuer werden. Ja, für Kinder gibt es ebenfalls Fitness-Tracker. Da gibt es alle möglichen Tracker, ähnlich so wie für Haustiere, merkwürdigerweise, dass man gucken kann, wo die Kinder sind und dass sie einen Notrufknopf haben, wenn irgendetwas ist. Und dann das Übliche natürlich, Kaffeemaschinen, die von Applikationen gesteuert werden. Da kann ich dann aus dem Bett heraus sagen, Computer schaltet die Kaffeemaschine ein oder ich möchte um 9 Uhr einen heißen Kaffee haben oder irgend so etwas. Und dann sollte das funktionieren und wird auch funktionieren. Nokia ist übrigens auch wieder dabei. Die haben eine Menge Sachen, nicht nur Telefone, auch Schläfenthermometer habe ich gesehen. Das hat 16 Sensoren und soll dann sehr schnell und sehr genau das Fieber messen. Warum man 16 Sensoren dafür braucht, weiß ich nicht, habe ich auch nicht gefragt. Das ist sogar personalisierbar, stand da. Es können 8 unterschiedliche Benutzer die Temperatur messen. Dann können Sie auf der LED-Anzeige auch sehen, wie die Messung aussieht und das kann auch auf eine App übertragen werden und jeder dieser Benutzer hat dann seine eigene Kurve und so weiter. Die Fitness-Tracker von Nokia, das ist Nokia Go, und haben mittlerweile eine Batterielaufzeit von 8 Monaten. Das heißt, die kommen damit wieder in den Markt, neben ihren Telefonen wieder mit anderen weiteren Produkten. Nokia Home nennt sich das. Die haben Sensoren, die die Raumluft überwachen können und Temperatur überwachen können und so weiter. Es ist eine riesige Auswahl an neuen Geräten. Worüber ich nicht gesprochen habe, das sind Fernsehgeräte, Displays, noch größer, noch schärfer, noch höher aufgelöst, noch teurer. Aber da kommen ja sowieso zu jeder internationalen Funkausstellung neue. Wir sollen ja neue Sachen kaufen, wir sollen ja Umsatz machen. Wenn wir keinen machen würden, würde es Deutschland nicht so gut gehen. Das ist ja auch ganz klar. Also, Überwachungssysteme in allen Bereichen, Innen-, Außenkameras, steuerbar über Sprache, Waschmaschinen mit zwei Trommeln, habe ich auch nicht verstanden, warum, aber vielleicht Stereo oder so. Und alle möglichen, alles. Ich habe selbst so Sachen gesehen wie Heizdecken, so elektrische Wärmedecken, die programmierbar sind über eine App. Also es ist schon nahezu absurd, was da so alles passiert und alles angeboten wird. Ob ich jetzt wirklich nicht mehr diesen Handschalter von 2 auf 1 schalte, sondern erst mein Telefon suche und das aufwecke und dann die App starte und dann, ich weiß nicht, was die Leute sich denken. Aber okay, sie denken, das ist ja schon mal wichtig. Ja, dann Liebherr, die haben Smart Home Kühlschränke, die eine Innenkamera besitzen, und diese Geräte sollen so intelligent, das haben sie aber selbst in Anführungszeichen geschrieben, sein, dass sie erkennen können, was im Kühlschrank eingelagert wurde, und dann automatisch eine Liste erstellen, die mit einer Einkaufsliste verglichen wird. Und außen auf dem Display auch anzeigen, was drin ist, als Symbole, so eine Art Icons oder sowas, und auch selbstständig eine Einkaufsliste führen können. Ja, das soll, glaube ich, erstmal genug sein. Das war ein grober, großer Überblick über eine noch größere und noch interessantere Messe, die es da gegeben hat. Man kann die Messe nicht erklären. Man kann nur sagen, wer sich das mal antun will. Es ist natürlich ein Erlebnis, das muss man schon sagen. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und man kann nicht den kompletten Überblick bekommen. Das geht einfach nicht. Ja, der soll das tun. Es gibt ja auch noch ein sehr umfangreiches Programm im Sommergarten mit Sängern, mit Comedian, mit was weiß ich nicht allen. Aber wenn man nach Berlin fährt, um sich das anzusehen, braucht man eigentlich nicht hinzufahren. Aber auch das ist natürlich wahnsinnig toll organisiert und wirklich sehr schön. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch etwas gefunden, dieser RX2-Saugroboter von Miele. Der kann auch mit einer Actionkamera ausgestattet werden, so dass man also dann über Home Vision Live-Videos von seiner Tätigkeit bekommt, wie es unter den eigenen Schränken aussieht. Das ist doch sinnvoll. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt aufhöre, ist das auch sinnvoll. Dann bedanke ich mich mal, dass Sie bis jetzt zugehört haben. Die Vielzahl der Geräte ist wirklich erschlagend, erdrückend, und ich denke, nächstes Jahr werden wir wohl wieder mal einen Blick auf die internationale Funkausstellung werfen müssen. Sie ist interessanter, finde ich, als die CeBIT, die ja doch zu stark kommerziellen Charakter hat, mittlerweile bekommen hat. Und ich denke, so einige Impulse von der CeBIT habe ich mitgenommen für einige neue Themen für die Fernsehsendung. Also, was auf jeden Fall für mich übrig bleibt, ist, es war lohnenswert, die internationale Funkausstellung zu besuchen. So, das war mal ein nicht vollständiger, nicht nur sachlicher, subjektiver Blick auf die internationale Funkausstellung, die weltbedeutendste Messe in diesem Bereich. Und ich hoffe, es war auch für Sie ein bisschen, ja, bisschen Erholung vom Alltag, mal zuzuhören, wie ich so etwas, so eine Messe erlebe. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich nochmals bei allen Spendern und bitte auch diejenigen, die bisher noch nicht konnten, nochmal nachzusehen, ob noch was in der Büchse ist. Wir leben davon. Im Moment hatten wir eine große Flaute. So langsam kommen wir aus dem Tal heraus. Die nächste Fernsehsendung ist sicher, die darauf auch. Und dann warten wir mal, wer weiterhilft, dass der CC2 weiter bestehen kann. Ich freue mich über jede Spende. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle Nachrichten und E-Mails beantworten kann. Ich versuche das dann in der Fernsehsendung pauschal zu machen oder auch hier im Audiocast pauschal zu machen und weiß, dass da manche Sachen unter die Räder kommen, weil nicht jeder sieht jede Sendung, hört jede Sendung und vielleicht hört es aber einer irgendwann doch noch ein bisschen später. Für heute mache ich Schluss. Schauen Sie bitte mal in den Shop. Thomas Ritter ist ja aus seinem Urlaub zurück und er hat den Shop noch weiter aufgemotzt. Und wenn Sie da etwas bestellen, das ist auch so eine Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich nicht verstehe. Alles das, was dort verkauft wird, da bekommt CC2TV einen prozentualen Anteil. Und sonst keiner, außer Thomas Ritter, der hat ja den Aufwand und die Arbeit. Dann tue ich den Daumen nach oben, sage am Ende immer ein Bitti übrig behalten und tschüss bis in 2 Wochen oder wenn Sie wollen, bis nächste Woche zur nächsten Fernsehsendung. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.